Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Susanne Fritz, guten Morgen. Der schwedische Shootingstar der Philosophie Martin Hägelund vertritt die Idee eines Glaubens ohne Religion. Um ein sinnvolles Leben zu führen, sollen wir unser endliches Leben anerkennen und bejahen, statt einen religiösen Glauben an die Ewigkeit zu kultivieren. Damit hat er eine Debatte ausgelöst, ein Thema bei uns. Die evangelische Jesus-Christus-Kirche in Berlin-Dahlem ist berühmt. Dort predigte Pfarrer Martin Niemöller, Vertreter der bekennenden Kirche. Später wurde sie wegen ihrer hervorragenden Raumakustik als Aufnahmestudio weltbekannt. Auch das ein Thema bei uns. Vor 20 Jahren kam Mel Gibsons Film Die Passion Christi in die Kinos. Es folgten viele weitere christliche Filme. Auch jetzt zu Ostern startet in den deutschen Kinos wieder ein Jesus-Film. Mehr dazu gleich nach der Musik. Zwanzig Jahre ist es schon her, als Mel Gibsons Film Die Passion Christi in die Kinos kam. Darin wird das Leiden und die Kreuzigung Jesu erzählt. Ein biblischer Sandalenfilm, der wie aus der Zeit gefallen schien. Sowas hatte es seit den 1950er und 60er Jahren nicht mehr gegeben. Der Spott vorher war groß, das Staunen hinterher umso größer, denn der Film wurde vor allem in den USA ein großer Erfolg und löste einen Trend christlicher Filme aus. Passend zu Ostern kommt auch jetzt wieder, kurz vor den Feiertagen, ein Jesus-Film in die deutschen Kinos. The Chosen heißt er und ist als Serie bei Streaming-Diensten zu sehen. Aber auch in Deutschland hat Mel Gibsons Passion Christi Spuren hinterlassen, sagt Kirsten Dietrich.
Der Film war ein Herzensprojekt von Schauspieler und Regisseur Mel Gibson. Die Verfilmung der Leidensgeschichte Jesu, so authentisch wie möglich. Mit einem Jesus, der Aramäisch spricht und römischen Soldaten, die auf Latein die Peitschenhiebe zählen. Allerdings auch nicht zu authentisch. Jesus selbst ist in diesem Film natürlich so weiß, wie man das gewohnt ist. Und der extrem konservative Katholik Mel Gibson hat nicht nur auf alle Evangelien zurückgegriffen und aus ihnen eine einheitliche Erzählung gemischt, sondern er hat dies ergänzt mit den Visionen einer deutschen Nonne, Anna Katharina Emmerich, geboren vor 250 Jahren im Münsterland.
Man sieht Bilder, zum Beispiel von der Schlange im Garten Gethsemane, die man noch in keinem Jesusfilm, also zumindest keinem Mainstream oder bekannten Jesusfilm gesehen hat.
Sagt Joachim Valentin, Direktor der Katholischen Akademie in Frankfurt am Main und Mitglied der Katholischen Filmkommission.
So, und dann hört es aber fast schon auf, muss ich ehrlich sagen, weil der Film ja dann im Grunde gegen jede neuere Theologie sich komplett, ich kann es nicht anders sagen, als suhlt in den körperlichen Verletzungen, die dieser heldenhaft leidende Jesus in gefühlt drei Viertel der Filmzeit erleidet. Klassisch theologisch besteht die Erlösungstat Jesu Christi ja nicht unbedingt darin, quantitativ viel Leid ertragen zu haben.
Es war vor allem die blutige Gewalt, die bei der Premiere vor 20 Jahren Kritik hervorrief und die auch heute noch verstört. Blut und Peitschenhiebe zeigt der Film in grausigsten Details.
Am Schluss hängt da ja nur noch ein Stück Fleisch am Kreuz. Das brauchen wir alles nicht, um zu verstehen, warum Jesus Christus die Welt erlöst hat im christlichen Verständnis. Aber Mel Gibson braucht es offenbar und seine große Fangemeinde. Das ist Gewaltpornografie.
Im Vatikan stand man dem Film damals eher neutral gegenüber, wollte auch sein Potenzial sehen. In Deutschland warnten sowohl katholische Bischofskonferenz als auch evangelische Kirche vor ihm. Wegen der Gewalt und wegen der antijüdischen Stereotype, vor allem bei der Darstellung der jüdischen Oberschicht zur Zeit Jesu.
Das ist ja der Antisemitismus, dass Jesus eben nicht als Jude, sondern als Opfer von Juden gezeigt wird.
Und doch wurde der Film zum Erfolg. Die damals 25 Millionen Dollar Produktionskosten musste Mel Gibson teilweise aus eigener Tasche vorstrecken. Allein in den USA spielte der Film das Zigfache ein. Und läutete damit eine Trendwende im Kino ein. Denn auf einmal wurde auch den säkularsten Produzenten klar, mit christlichen Inhalten lässt sich Geld verdienen. Denn auch Christen wollen mal ins Kino gehen und sich unterhalten lassen. In der Folge der Passion Christi wurde deshalb einerseits das altbekannte Genre des biblischen Sandalenfilms wiederbelebt. Großprojekte wie Exodus und Noah kamen ins Kino. Auch ein Film wie Auferstanden, in dem ein römischer Soldat der Auferstehungsgeschichte wie in einem Krimi hinterher spürte, Bekehrung inklusive. Zum anderen sind seitdem die sogenannten Faith-Based Movies in den Blick gerückt. Fromme Filme, gedreht von Gläubigen für Gläubige. Vor allem in den USA hat sich dafür ein florierender Markt entwickelt.
Das liegt daran, dass die Filme besser werden,
sagt Jörg Schwen beim christlichen Medienhändler SCM, Gerd Medien, zuständig für den Bereich Film.
In Amerika hat die gesamte Kultur noch eine viel größere evangelikale Struktur. Man sagt ja zum Beispiel, dass jeder vierte Amerikaner ein evangelikaler Christ ist. Und deswegen hat man dort eine viel größere Zielgruppe. Und wenn man dort sagt, hey, ich habe einen christlichen Film, dann gehen die auch dorthin und dann gehen die auch ins Kino. Und deswegen gibt es dort natürlich auch eine viel größere Filmindustrie. Also eine christlich motivierte Filmindustrie, die ja auch immer besser wird.
Christliche Filme, die von Glaubenden für Glaubende gemacht werden, das sollen eben auch Filme zum Wohlfühlen sein. Filme, in denen Menschen in Glaubenskrisen geraten, aus denen sie dann aber durch Gottes Handeln, durch ein Wunder wieder herausgeführt werden. Filme, an deren Ende alle ihren Glauben gefestigt und gestärkt sehen. Der Markt für diese Filme wächst. Immer mehr von ihnen kommen auch in Deutschland ins Kino, zumindest für kurze Zeit. Der Kinostart ist vor allem ein Werbemittel für Streaming- und DVD-Verkauf. Und so startet in diesem Jahr kurz vor Ostern The Chosen im Kino. Oder genauer, die ersten beiden Folgen der neuen vierten Staffel dieser Serie über das Leben Jesu. Lukas Furich ist für die Öffentlichkeitsarbeit von The Chosen zuständig.
Als ich mit den Kinos gesprochen habe, die gesagt haben, eine christliche Serie, nee, das wollen wir nicht. Dann habe ich gesagt, warte mal Leute, das ist ein historisches Drama über eine Person, die unfassbar bekannt ist, eine der größten Geschichten der Menschheit, dass eben Jesus auf der Erde war, gekreuzigt wurde und daraus folgt das ganze Christentum. Alle Menschen reden über Jesus. Also wenn ihr ein historisches Drama, was jeder Mensch kennt, nicht bei euch im Kino zeigt, seid ihr selbst dran doof.
The Chosen, also der Auserwählte, wurde als Crowdfunding-Projekt finanziert. Überzeugte Christen sammelten das Produktionsbudget. Die einzelnen Staffeln gibt's in einer eigenen App, kostenlos, mit Bitte um Spenden, die dann die nächsten Staffeln finanzieren helfen. Die Serie setzt auf Emotionen und Beziehungen. Einige kritisieren, dem Projekt fehle es an Bibeltreue. Die Absicht ist klar, einen freundlichen Jesus zu zeigen, der auch in die säkulare Welt von heute passt.
Kommt alle zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Bei mir findet ihr Ruhe.
Das Etikett Jesusfilm möchte Lukas Furich trotzdem nicht verwenden.
Von daher ist es immer noch so, dass wir auch die Serie The Chosen nicht als christliche Serie labeln, sondern sie als Historical Drama Serie labeln, damit sie funktioniert.
Neue Zeiten brauchen neue Filmbilder. Das ist heute so, das war auch vor 20 Jahren so. Da stieß Mel Gibsons Passion Christi in eine Lücke. Der Film lieferte die Bilder für ein muskulös männliches Christentum, das sich den Zumutungen der Moderne widersetzte. Joachim Valentin von der Katholischen Filmkommission urteilt heute anders über den Film als noch vor 20 oder auch 10 Jahren.
Ich würde heute die dogmatische Dimension kleiner sehen. Ich glaube, dass wir heute in der Situation sind, dass wir angesichts der Kirchenaustritte und der Säkularisierung auf kein Instrument verzichten sollten, was die Drastik und Faszination des christlichen Glaubens illustriert. Wo ich heute skeptischer bin, ist der Antisemitismus und der Antijudaismus.
Eins aber ist klar, von Mel Gibson bis zu The Chosen, Jesus kann immer noch zum Kassenschlager werden.
Christliche Filme liegen auch 20 Jahre nach Mel Gibsons Passion Christi noch im Trend, sagt Kirsten Dietrich. Religion und Religionskritik sind feste Bestandteile der Philosophie. So sind zum Beispiel die Existenz Gottes und die unsterbliche Seele für den deutschen Aufklärer Immanuel Kant schlicht nicht beweisbar. Der schwedische Shootingstar der Philosophie Martin Hägglund, Professor an der Universität Yale in den USA, vertritt die Idee eines Glaubens ohne Religion. Um ein sinnvolles Leben zu führen, sollten wir unser endliches Leben anerkennen und bejahen, statt einen religiösen Glauben an die Ewigkeit zu kultivieren. Damit hat er eine Debatte ausgelöst. Gerade ist sein Buch »Dieses eine Leben – Glaube jenseits der Religion, Freiheit jenseits des Kapitalismus« auf Deutsch erschienen. Christian Rüther hat mit Martin Hägglund gesprochen.
Martin Hägglund ist 47 Jahre alt, Philosoph und hat große Ambitionen. Er will den Religionen den Glauben an das ewige Leben abgewöhnen. Denn dieser Glaube entwerte das Diesseits und damit das Einzige, was wir Menschen hätten, unser sterbliches Leben. Hägglunds Grundidee fasse auch ein Lied sehr schön zusammen.
Dieser Song ist ein Weg in das Herz meines Buchs. Tatsächlich haben mir viele Leute geschrieben, kennst du diesen Song? Dein Buch erinnert mich daran.
Der Song heißt If We Were Vampires und stammt von dem US-amerikanischen Musiker Jason Isbell. It's knowing that this can't go on forever. Likely one of us will have to spend some days alone. Maybe we'll get 40 years together. One day I'll be gone. One day you'll be gone.
The song, in just this very simple and moving way, focalizes on how one essential aspect of.
Auf einfache und bewegende Art unterstreicht der Song, dass wir alle sterben müssen und dass immer das Risiko besteht, geliebte Menschen zu verlieren. Das erinnert uns daran, was wertvoll ist im Leben und was uns antreibt. Das sterbliche Leben selbst. Das alles sind altbekannte existenzielle Fragen, aber ich suche nach neuen philosophischen Antworten darauf.
Was also steht drin in Hägglunds Buch »Dieses eine Leben«? Im Grunde sind es zwei große Thesen. Zum einen plädiert der Philosoph für einen säkularen Glauben, einen Glauben, der ohne Gott und Religionen auskommt.
Secular faith is not vertical. But it's horizontal, so the love is between us, not above us.
Säkularer Glaube spielt sich zwischen uns Menschen ab. Es geht darum, dass wir unser Leben gestalten. Ein Leben, das ja sehr zerbrechlich ist. Und das müssen wir begreifen, dass unser irdisches Leben das höchste Gut ist und das Einzige, was zählt.
Seinen säkularen Glauben übersetzt Hägglund auch gerne mit dem deutschen Wort weltlich.
Actually, the old German sense of weltlich.
Auf Grundlage dieses weltlichen Glaubens plädiert der Philosoph dann für einen demokratischen Sozialismus. Das ist die zweite große These in seinem Buch. Hägglund ist also auch politisch unterwegs. Das soll hier zumindest kurz erwähnt werden, aber bleiben wir bei Hägglunds Religionskritik. Da sind ihm nämlich noch einige Punkte wichtig.
Yeah, so it's very important that my critique here is not an external critique, but it's what philosophers often call an immanent critique. So I'm trying to show from within religious traditions.
Meine Kritik entwickle ich aus den religiösen Traditionen selbst. Ich will zeigen, dass zwar oft behauptet wird, das Wichtigste überhaupt sei das ewige Leben. Zugleich findet man aber auch viele Beispiele für das Gegenteil. Denn auch gläubige Menschen wünschen sich ihre Liebsten nicht sofort in den Himmel oder ins Nirvana. Nein, sie wünschen sich, dass das gemeinsame irdische Leben noch lange weitergeht.
Daraus zieht Hägglund den Schluss, auch religiöse Menschen glauben tatsächlich an das irdische Leben als höchstes Gut und nicht an das ewige Leben. In seiner Argumentation kommt er immer wieder auch auf christliche Denker zurück, wie Luther oder Hegel.
It's very important for me that this dialogue between the so-called secular and the so-called religious.
Es ist mir sehr wichtig, dass es einen Dialog gibt zwischen dem Säkularen und dem Religiösen. Deshalb nehme ich die religiösen Traditionen sehr ernst und beziehe mich auf Augustinus, Kierkegaard, Martin Luther King und viele andere. Ich will zeigen, dass man auch in ihren Texten Argumente dafür findet, dass das ewige Leben kein erstrebenswertes Leben ist.
An eternal life wouldn't be a life at all.
Ein klassischer religiöser Glaubenssatz lautet, so Hägglund, das irdische Leben hat nur deshalb einen Sinn, weil darauf das ewige Leben folgt. Martin Hägglund verkehrt diesen Glaubenssatz in sein Gegenteil. Das irdische Leben habe gerade deshalb einen Sinn, weil darauf kein ewiges Leben folge. Denn die Ewigkeit mache alles bedeutungslos.
If nothing can be lost, if nothing is fragile, then also nothing is at stake and there's nothing you can care about.
Mit seiner Kritik des ewigen Lebens will Hägglund zugleich den Säkularismus aufwerten.
People have what I would think of as a passive or negative relation to the secular as just the absence of the religious. So
oft stellen sich Menschen das Säkulare einfach nur vor als die Abwesenheit von Religion. Mir ist aber wichtig, dass wir auch in einem säkularen Leben gewisse Fragen nicht ausblenden. Fragen, die traditionellerweise von Religionen adressiert werden. Was ist ein gutes Leben? Wofür lohnt es sich zu leben und zu sterben? Wie wollen wir miteinander umgehen?
How should we relate to one another?
Martin Hecklunds Antworten darauf lauten: säkularer Glaube und demokratischer Sozialismus. Positionen, die so manchen Widerspruch provozieren mögen, die aber wichtig sind als Denkimpulse in Gesellschaften, die zwar immer säkularer werden, oft aber nicht so genau wissen, was dieser Säkularismus eigentlich bedeutet. Martin Hecklund macht nicht weniger als ein Angebot einer säkularen Sinnstiftung.
Christian Röther sprach mit dem schwedischen Philosophen Martin Hecklund. Sein Buch »Dieses eine Leben – Glaube jenseits der Religion, Freiheit jenseits des Kapitalismus« ist bei CH Beck erschienen und hat 400 Seiten. Die evangelische Jesus-Christus-Kirche in Berlin-Dahlem ist nicht nur für Gläubige ein besonderer Ort. In dem Klinkerbau hat Pfarrer Martin Niemöller als Vertreter der bekennenden Kirche gepredigt. Damit lockte er in der Nazizeit viele Besucher an. Später wurde die Kirche jedoch aus ganz anderen Gründen berühmt. Durch Zufall entdeckten Musiker die außergewöhnliche Raumakustik des Gebäudes. Seitdem wird sie von vielen Weltstars der klassischen Musik als Tonstudio genutzt. So zum Beispiel von Luciano Pavarotti, Anne-Sophie Mutter, Herbert von Karajan und dem chinesischen Pianisten Lang Lang. Gerade wurde die Kirche renoviert und die Akustik gerettet. Bernd Geisen war für uns dort.
Am 4. Advent 1931 wurde die Jesus-Christus-Kirche in Dahlem bei Berlin eingeweiht. Geplant worden war sie schon lange vorher, aber der Erste Weltkrieg kam dazwischen. Wie die neue Kirche aussehen sollte, war in der Ausschreibung für den Architektenwettbewerb festgelegt. Daraus zitiert Cornelia Kulawik. Sie ist heute Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Dahlem.
Eine neue Kirche wird sich von jeder spielerischen Anlehnung an die dörfliche Vergangenheit ebenso fernhalten müssen wie von einem Wettlauf mit der Prachtentfaltung reicher Privatbauten. Die Kirche darf mit ihrer Villenumgebung keinen Misston bilden, soll sich aber von ihr als etwas geistig durchaus anderes unterscheiden.
Inmitten der Dahlemer Villen steht seither ein schnörkelloses, hohes Kirchenschiff mit einem seitlich angesetzten Glockenturm mit Flachdach und Kreuz obendrauf. Entworfen vom Architekten Heinrich Straumer, der auch viele andere Berliner Bauwerke entworfen hat, etwa den berühmten Berliner Funkturm. Alle Mauern der Kirche sind aus rötlichem Backstein, auch der Gemeindesaal und die Kita. Einziger Schmuck ist eine Bronzefigur, ein segnender Christus, der an der Giebelfront über den Eingangstüren hängt. Gebaut sei die Kirche im Geist des Bauhauses und der neuen Sachlichkeit, sagt Pfarrerin Kulawik. Zu sehen und zu spüren sei der auch im Innern der Kirche.
Man nennt es Richtungskirche, also man kommt rein in den Haupteingang. Es gibt keine Bilder, keine Kunstwerke, sondern es ist alles ausgerichtet auf den Altar. Und hinter dem Altar ist ein großes Glaubensbekenntnis als Wort gewissermaßen, keine Bilder, sondern Wort. Und ein großes Kreuz, was eben hinter dem Altar steht und damit wirklich eine ziemliche Strenge, könnte man sagen.
Damit sieht die Jesus-Christus-Kirche ganz anders aus als die Dorfkirche der ehemaligen Dahlemer Gemeinde, die St. Annenkirche. Die stammt noch aus dem Mittelalter. Außerdem ist die neue Kirche deutlich größer als die alte. Das war auch dringend nötig, denn Dahlem war in einem rasanten Tempo gewachsen. 100 Menschen lebten hier um 1900, 20 Jahre später waren es schon über 7000.
Besonders war das dann an Weihnachten spürbar. Da kann man sich vorstellen, dass eine kleine Dorfkirche mit 200 Plätzen nicht mehr für Weihnachtsgottesdienste ausreicht. Und da gab es echt zum Teil handgreifliche Szenen und Beschwerden. Und wer kriegt da überhaupt einen Platz? Und es war völlig klar, dass man eine größere Kirche braucht.
In die neue Kirche kamen dann seit den frühen 1930er Jahren nicht nur einheimische Dahlemer Kirchenbesucher, sondern auch immer mehr Auswärtige. Grund dafür war, dass seit 1931 Martin Niemöller der Dahlemer Gemeindepfarrer war. Der Mitbegründer der Bekennenden Kirche, der Oppositionsbewegung evangelischer Christen gegen die nationalsozialistischen Machthaber. Man erzählt sich, dass schon eine Stunde vor Beginn seiner Gottesdienste am Sonntagmorgen die U-Bahn Richtung Dahlem überfüllt war und dass der Schaffner extra durchrief: Thielplatz, zu Niemöllers Gottesdienst, hier aussteigen. Zur Pilgerstätte ist die Jesus-Christus-Kirche auch für Musiker geworden, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Eigentlich aus Zufall. Wilhelm Furtwängler und seine Berliner Philharmoniker hatten im zerbombten Berlin einen Probenraum gesucht und durften das Dahlemer Gemeindehaus nutzen. Dafür bedankten sie sich mit einem Benefizkonzert in der Jesus-Christus-Kirche. Und bei dieser Gelegenheit entdeckte Furtwängler dessen außergewöhnliche Akustik. Bis heute ist die Jesus-Christus-Kirche für viele klassische Musiker begehrter als jedes professionelle Aufnahmestudio. Warum, erklärt Jan-Sören Fölster. Er ist der Kirchenmusiker der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Dahlem.
Das Besondere an diesem Bau ist ja, dass der Architekt die Kirche sehr, sehr hoch gebaut hat. Und da gab es schon mal vom kirchlichen Bauamt Bedenken und die haben gesagt, dass es dann viel zu hallig, da muss was dagegen unternommen werden. Und daraufhin wurde diese berühmte Holzlamellendecke eingebaut. Die hat den Effekt, dass die tiefen Frequenzen und auch die mittleren zum Teil ganz stark rausgefiltert werden und trotz des Nachhalls von ungefähr 3 Sekunden eine unglaubliche Brillanz und Klarheit in der Akustik da ist.
Alles, was Rang und Namen in der klassischen Musik hat, kommt seither für Tonträgeraufnahmen in die evangelische Jesus-Christus-Kirche. Legendär sind die Einspielungen von Herbert von Karajan, der in den 1960er und 1970er Jahren hier alle seine Musikprojekte mit den Berliner Philharmonikern aufgenommen hat, obwohl er praktizierender Katholik war. Das hat der Kirche den Beinamen Karajans Kathedrale eingebracht. In der alten St. Annenkirche wird heute sonntags der Frühgottesdienst, in der Jesus-Christus-Kirche der Spätgottesdienst abgehalten. Beide sind nach wie vor gut besucht. Dazu kommt, dass die Mieteinnahmen für die Musikaufnahmen der evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Dahlem zugutekommen. Soweit so gut also. Aber die Kirche musste saniert werden. Vor allem das Dach, das nicht gedämmt war und durch das es manchmal auch bei Musikaufnahmen durchgeregnet hat. Dann wurden da, wo es tropfte, Töpfe auf dem Boden aufgestellt. Ausgerechnet das Dach mit seinen Holzlamellen, die die besondere Akustik ausmachen. Jan-Sören Fölster.
Und nun musste man es schaffen, diese Holzlamellen und den Hohlraum dahinter zu bewahren und trotzdem die Decke zu dämmen. Ein Modell wurde von der FU nachgebaut, die haben viele Versuche gemacht und verschiedene Materialien getestet. Letztendlich sind wir wahnsinnig froh, dass ein Material gefunden wurde und die Decke jetzt gedämmt ist und trotzdem die Akustik genauso ist, wie die vorher war.
Das Problem mit der Akustik ist also gelöst. Das wird auch das Deutschlandradio freuen, das an 150 Tagen im Jahr hier Musikaufnahmen macht und im früheren Garderobenraum der Kirche sogar ein eigenes Studio hat. Dafür gibt es ein neues Problem: die Kosten für die Sanierung. Die werden zum Teil durch öffentliche Fördergelder bezahlt. Bei der zugesagten Fördersumme ist es auch in etwa geblieben, aber nicht für den erforderlichen Eigenanteil der Kirchengemeinde. Durch die allgemeine Steigerung der Baukosten in den letzten Jahren hat der sich mehr als verdreifacht.
Bernd Geisen hat die evangelische Jesus-Christus-Kirche in Berlin-Dahlem besucht, die gerade frisch renoviert wurde. Das war Tag für Tag an diesem Mittwoch mit Andreas Mein in der Redaktion. Nach den Nachrichten kommt die Sendung Agenda. Bei Sören Brinkmann geht's um die kontrollierte Freigabe von Cannabis und die Frage, wie wir künftig mit der Droge umgehen. Und noch ein Tipp, heute Abend um 20.10 Uhr kommt unser Feature aus Religion und Gesellschaft mit dem Titel Die Krux mit dem Herrn Inri, eine Debatte unter Freunden. Ich heiße Susanne Fritz, vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis bald.